Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Wenn das nicht der Fall ist, laufen wir das Risiko eines Weltkriegs.
Dann ist wahrscheinlich viel Luft nach unten, oder?
Dann reden wir mal von Korrekturen von 30%.
Servus Leute, es geht sofort los mit dem Interview. Vorher ein genialer Service für euch, denn es ist gerade eine heiße Börsenphase. Die Vola schießt nach oben, die Kurse rauschen nach unten. SOS, Hilfe, die Kurse fallen. Wichtig, kühlen Kopf bewahren. So kaufen Profis strategisch nach. Wir stehen für rationales Investieren, schauen immer auf die Chancen, aber wichtig, man braucht eine Strategie. Hier mit unserem kostenlosen E-Book seid ihr bestens versorgt. So kaufen Profis strategisch nach, gratis. Einfach runterladen. Link unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Volker Hellmeier. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem Gast, der jetzt nicht besser passen könnte. Denn er ist Börsenexperte, aber er kennt sich natürlich auch aus mit Geopolitik. Herzlich willkommen, Volker Hellmeier.
Vielen Dank für die Einladung.
Chefvolkswirt der Netfonds AG, das will ich natürlich nicht unterschlagen. Sehr schön, Volker, dass du wieder da bist. Und wenn dir meine Interviews gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren, um sowas nicht mehr zu verpassen. Volker, die Welt bzw. der Nahe Osten brennt gerade und der DAX geht in die Knie. Da sind wir heute top aktuell und schauen drauf. Ich habe 7 schnelle Fragen, passend zur aktuellen Lage für dich.
Ja.
Bist du parat? Erstens, steigt der Ölpreis auf $100?
Nein, ich habe immer noch den Hoffnungswert, dass wir die Krise temporär eingrenzen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist das möglich.
Bleibt die Straße von Hormuz dauerhaft geschlossen?
Selbe Antwort, nein, temporär ja. Wenn der Konflikt länger dauert, wird es eine größere Problematik sein, ja.
Ist der Krieg dann in 4 Wochen vorbei?
Das ist meine Hoffnung. Wenn das nicht der Fall ist, laufen wir das Risiko eines Weltkriegs.
Wow. Viertens, buy the dip dann oder Bärenmarkt an der Börse?
Ich halte mich im Moment zurück. Wir können nachher darüber nochmal reden, aber im Moment bin ich noch nicht bereit, dazu zu kaufen, weil das Risiko, Jeffrey Sachs hat es thematisiert, aktuell in einem Interview eines Dritten Weltkriegs im Raum steht.
Steht Gold bald bei $6,000?
Das wird passieren, ja.
Eine Kennzahl, die du jetzt wirklich jeden Morgen sofort checkst, überprüfst?
Keine Kennzahl, sondern das Thermometer der Geopolitik.
Da wollen wir gleich ausführlich drüber sprechen. Und siebtens, stehen die Aktienmärkte, wir wollen ja positiv denken, am Jahresende trotzdem höher?
Ja.
Das wäre doch schön. Aber da ist noch ein Weg hin. Volker, wenn du jetzt in einem Satz sagen müsstest, was ist die größte Fehleinschätzung, die Anleger aus deiner Sicht gerade haben?
Die größte Fehleinschätzung ist meines Erachtens die Einschätzung der geopolitischen Lage. Und ich muss mich da auch selbstkritisch hinterfragen, sage ich offen, weil ich diese Torheit, die im Moment geopolitisch in der Welt passiert, so nicht erwartet habe. Und wenn Rationalität in Geopolitik nicht den notwendigen Raum hat, sich durchzusetzen, und Irrationalität und Egozentrik bestimmter Wirtschafts- oder politischen Räume dominiert, dann wird das Ganze sehr, sehr unkalkulierbar.
Meinst du da jetzt konkret das Eingreifen von Trump oder meinst du jetzt alle Player, die da involviert sind? Also was hältst du für irrational?
Mein Eindruck ist, dass man zu schnell kriegsbereit ist, ohne sich der Folgen bewusst zu sein, ohne eine Exit-Strategie zu haben und ohne eine klare Zieldefinition zu starten. Und genau das ist der Fall und das ist für mich Ausdruck einer nicht gegebenen Rationalität. Das heißt, die Geopolitik wandert dann in ein Szenario hinein, wo die Stochastik, die Zufälligkeit, die weiteren Handlungen bestimmt. Wir haben ein ähnliches Szenario im Ukraine-Konflikt gehabt, wo man davon ausging, dass der schnell gewonnen würde vom Westen und man Russland sanktioniert. Und seitdem haben wir, ich erinnere dran, am Anfang haben wir gesagt, wir schicken nur defensive Waffen und schauen wir mal, wo wir heute stehen. Dann eskaliert das Ganze immer weiter. Und wir haben jetzt eben neben der Ukraine-Krise einen zweiten Hotspot, wo wir eine Erweiterung des Konfliktfeldes sehen, ob das, jetzt Libanon sind oder auch die Golfstaaten. Und wo das Risiko da ist, dass irgendwann nicht nur die Interessen Israels und der USA hier im Vordergrund stehen, sondern vielleicht auch die Interessen dritter großer Mächte, die militärisch sehr potent sind. Und das ist das Risiko eines Dritten Weltkrieges. Und insofern halte ich es für kritisch. Der nächste Punkt, und der ist beinahe noch wichtiger, und der erschüttert mich, ist der, dass man hier seitens der USA vorgibt, ernsthaft Verhandlungen zu führen. Und wie jetzt der Verteidigungsminister Israels sagte, Herr Katz, dass das alles für die Katz war, weil im Vorwege feststand, dass man gar nicht eine erfolgreiche Verhandlung führen wollte. Und dasselbe hatten wir im Juni letzten Jahres bei dem Angriff der Israels und USA auf den Iran, dass man mitten in den Verhandlungen losgeschlagen hat. Und das führt zu folgendem Grundproblem. Wer nimmt jetzt die USA, wenn sie wirklich verhandeln wollen, denn ernst? Weil im Grunde genommen der Track Record, den wir hier haben, aus diesen Verhaltensweisen, eigentlich eins sagt, diese Verhandlungen sind häufig vielleicht nur eine Scharade. Und das ist etwas, was eben die aktuelle Situation noch viel kritischer gestaltet, als sie sich ohnehin entwickelt. Das heißt, die Ernsthaftigkeit der anderen Seite einschätzen zu können, ob man wirklich eine zielorientierte Lösung haben will oder ob das Ganze im Grunde genommen nur Fake ist, um sich vielleicht taktisch kurzfristig Vorteile zu verschaffen.
Glaubst du, dass die Märkte das unterschätzt haben? Jetzt haben wir ja im Vorfeld ganz klare, eigentlich rationale Einschätzungen gesehen. Wir haben keine großen Bewegungen gesehen. Man hatte das Gefühl, man hält sich so ein bisschen zurück. Dann waren auch noch die Nvidia-Zahlen und das KI-Sentiment war auch jetzt zuletzt schlechter. Also so nach dem Motto, jetzt warten wir erstmal ab. Aber Öl ist ja deutlich gestiegen. Also das hat der Markt ja schon eingepreist. Aber dann am Montag ist eigentlich nicht viel passiert und dann am Dienstag auf einmal so ein bisschen das Erwachen, oh, das könnte jetzt doch schief gehen. Also wird der Markt doch gerade auf dem falschen Fuß erwischt?
Also er ist meines Erachtens auf dem falschen Fuß erwischt worden. Es mag die Hoffnungswerte gegeben haben, dass diese Enthauptungsschläge, in Anführungsstrichen, erfolgreich sind. Und dass damit dieser Konflikt, militärischer Konflikt, ein sehr kurzfristiger sein wird. Dieses Bild meandert gerade zu einer anderen Wahrnehmung. Wenn wir uns mal die Reaktion am Montag anschauen, dann waren die an den Aktienmärkten sehr, sehr überschaubar. US-Märkte schlossen ja sogar partiell noch im Plus, ja, als Beispiel. Und auch bei uns waren die Anpassungen in der Größenordnung von 2% überschaubar, die eigentlich für ein solches Event untypisch gering sind. Mehr noch haben wir auch gesehen, dass der Ölpreis zwar nach oben schoss, aber dann sofort wieder nach unten lief. Also die Erwartungshaltung, die der Markt damit suggeriert, war die, das bleibt eine überschaubare Veranstaltung. Und das hat sich in den letzten 24 Stunden dieses Bild verändert. Das kann sich vielleicht auch in den nächsten 24 Stunden wieder verändern, weil Herr Trump hat ja gesagt, er hat unendlich viel Munition und die großen Schläge kommen jetzt noch. Das kann keiner heute sagen. Das ist alles theoretisch denkbar. Aber Fakt ist, der Markt ist auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und die Anpassungen, die wir derzeit erleben, sind zum Beispiel im energetischen Bereich ja sehr divergent. Der Ölpreis bewegt sich nach wie vor eher moderat. Dort hätte ich eine größere Reaktion erwartet, initial. Was aber passiert ist, dass der Gaspreis, wenn wir nach Europa schauen, eben jetzt 50% angezogen sind. Da haben wir die Reaktion. Das heißt, wir haben eine divergente Situation am Markt für die fossilen Brennstoffträger. Jetzt schauen wir mal auf die Edelmetalle, die ja im Grunde genommen dann auch eine Möglichkeit sind, die Liquidität zu parken. Auch was wir dort sehen ist im Moment, dass die Liquiditätspräferenz aller Marktteilnehmer, ich schließe also gewinnträchtige Positionen am Edelmetallmarkt, um Verlustpositionen zum Beispiel am Aktienmarkt auszugleichen, dass diese Liquiditätspräferenz im Moment dominant ist am Markt. Das ist erstmal eine kurzfristige Entwicklung, aber ultimativ kommen wir um das Thema Edelmetalle als Währung ohne Fehl und Tadel nicht vorbei. Das heißt, ich erhoffe mir bei einer persönlich nochmal einen Rücksetzer im Rahmen dieser Liquiditätspräferenz, weil wenn du meine Äußerung vom Anfang nimmst, dann ist das ja etwas, dass wir das gesamte Organigramm, die ganze Methodik, wie Diplomatie erfolgt, zerschmettern derzeit. Und damit zerschmettern wir am Ende auch die Glaubwürdigkeit der Rechtsstaatlichkeit des Umgangs auf internationaler Ebene bis ins Mark. Nur die Währungen, die wir hier haben, gerade im westlichen Kontext, Dollar, Euro, werden damit miterschüttert. Und was will man dann als ultimative Währung haben? Dann möchte ich ultimativ mich im Edelmetallsektor bewegen, weil diese Assets nicht politisch belastet sind. Und ich glaube, dass die Forcierung der Politik durch die USA, aber auch durch den Westen, weil wir laufen in Europa im Grunde genommen im Gleichschritt mit, zwar nicht in erster Front, aber in zweiter Linie, dass wir damit die Basis für ein Gedeihen der Weltwirtschaft, für Wohlstand, für Stabilität und Sicherheit ultimativ untergraben. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, der mir wichtig ist. Die Lehrstunde für den globalen Süden ist, sich vom Westen zu trennen, aus dieser Maxime heraus, weil wir keine Verlässlichkeit bieten, wir bieten keine Rechtsstaatlichkeit, wir bieten hier etwas, was ich mir vor wenigen Jahren noch hätte nicht vorstellen können. Weil an sich sind wir doch wertebasiert und wertebasiert bedeutet rechtsbasiert, regelbasiert. Und genau das wird im Moment förmlich zerlegt. Und die Position Europas ist dabei in meinen Augen dramatisch schwach, weil wir haben no standing, no standing. Ich habe es im Helmer-Report nochmal beschrieben. Wir haben heute eine energetische Abhängigkeit von den USA, die uns keine Souveränität mehr erlaubt. Wir haben heute eine IT-technische Abhängigkeit von den USA wie nie zuvor, die uns keine Souveränität wirklich erlaubt. Und wir haben eine militärische Abhängigkeit, die uns ultimativ keine Souveränität erlaubt. Das ist eigentlich beschämend, weil es gab in den letzten Jahren immer wieder einige, die bemüht waren, auf diese sich entwickelnden Defizite hinzuweisen und entsprechend zu agieren, um diese Abhängigkeiten in dieser Form nicht zuzulassen. Diese Leute wurden übrigens alle durchgehend diskriminiert. Und die Folgen haben wir heute. Und das bedeutet, dass Europa im Grunde genommen keine Signifikanz hat in der Potenz, die Probleme zu lösen. Und da hilft auch nicht der Besuch von Herrn Merz in China. Der ist gut, dass man jetzt im Grunde genommen versucht, zurückzukehren zu dem Ansatz, den wir hier bis 2010/12 hatten, in der Außenwirtschaftspolitik und in der Außenpolitik. Aber es mag sein, dass das Ganze vor dem Hintergrund dieser gegebenen Abhängigkeiten nicht die Traktion haben kann und wird, die notwendigerweise erforderlich wäre, um unserem politischen Raum, unserem Wirtschaftsraum die Zukunft zu geben, die wir und die kommenden Generationen verdienen.
Volker, lass uns gleich über die Zusammenhänge sprechen. Gerade die große Frage auch, was will Trump, was wollen die USA? Da gibt es ja viele Theorien. Vielleicht ganz kurz für die Leute zu Hause, für die Anleger. Du hast gesagt, du wartest jetzt erstmal ab. Hast du konkret was geändert an deinem Depot oder bist du einfach in der Wartephase? Und wann würdest du sagen, okay, da ist die Luft vielleicht rein oder zumindest man kann mal anfangen zu kaufen?
Also wir hatten in unserem letzten Gespräch gesagt, was hatte ich zuletzt gekauft? Microsoft, BASF und Volkswagen. BASF von Volkswagen habe ich oben die Gewinne genommen und bin jetzt dabei, will die Position wieder aufbauen, aber ich halte mich zunächst sehr zurück. Die Position Microsoft, zu früh gestartet, aber latent zugekauft. Ich bin knapp am Geld derzeit mit der Position. Und diese Werte halten sich im Moment übrigens sehr gut. Die Tech-Werte, die vorher abverkauft waren, sind im Moment im aktuellen Umfeld noch verdammt stabil. Dort will ich weiter zu kaufen, weil diese Geschäftsmodelle sind im Grunde genommen unabhängig von der Weltkonjunktur. Das sind strukturelle Veränderungen, die hier laufen, die sich fortsetzen und sein Geschäftsmodell Microsoft mit dem gesamten Pool und Skaleneffekten, die man dort an Geschäftsmodell hat, die relativ isoliert sind von dieser Problematik. Die konjunktursensiblen Werte sind hier sehr viel stärker am Feuer. Das heißt, da wo es konjunktursensibel war, bin ich raus. Aber ich habe kleinen Fuß schon drin.
Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Cointreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich. Inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Jetzt in Schwäche wird das latent weiter akkumuliert.
Sehr gut. Wenn es jetzt schief gehen sollte, jetzt gibt es natürlich viele Szenarien, aber sagen wir mal, der Ölpreis geht wirklich hin in Richtung $100 und der Markt merkt jetzt in den nächsten Tagen, das dauert vielleicht doch länger, denn wir sind es ja mittlerweile auch gewohnt, ist fast schon konditioniert. Naja gut, es fällt ein bisschen, aber dann ist das eigentlich schnell abgehakt. Wir wissen, Trump will das jetzt sicherlich auch nicht vor den Zwischenwahlen das ganze Jahr am Bein haben. Aber das ist natürlich jetzt kein Wunschkonzert, sondern das ist halt ein Konflikt, der ja schon jetzt großen Raum eingenommen hat. Was würde passieren, wenn wir merken, oh, wir haben das wirklich massiv unterschätzt? Also was droht uns dann? Dann ist wahrscheinlich viel Luft nach unten, oder?
Wollen wir viel Luft nach unten, dann reden wir mal von Korrekturen von 30% an den Aktienmärkten. Muss man ganz deutlich sagen. Ich bin der Meinung, dann werden wir die auch, wenn es zu einem Frieden kommt, sofern es keinen dritten Weltkrieg gibt. Nochmal, dieses Risiko ist gegeben, vielleicht jetzt 10%. Das darf man nicht ignorieren. Weil nachher, wie im Ukraine-Krieg, kriegt das alles sich selbst verstärkende Elemente, wo man aus Eitelkeit nicht zugeben will, dass man sich verrechnet hat in der Gesamtkonstellation und dann immer weiter draufsattelt. Also dieses Risiko steht im Raum. Wenn wir zu einem Ende kommen in 4, 8 Wochen, 3 Monaten und es geht nicht in diese Richtung, dann wird es sehr schnell zu einem Aufholprozess kommen wieder. Aber das Restrisiko muss man im Auge haben. Deswegen ist es wichtig, genügend Liquidität zu haben, um nicht in Stresssituationen zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt derzeit, dass man also nicht emotionale Entscheidungen ultimativ trifft, sondern rationale Entscheidungen. Fakt ist, die Welt dreht sich weiter. Und einen Punkt möchte ich hier nochmal machen. Mit dieser Politik isoliert sich der Westen von der Weltwirtschaft. Und nochmal, auf Basis Kaufkraftparität hat der globale Süden ca. 70% an der Weltwirtschaft. Die globalisieren sich weiter. Die schaffen Effizienzvorteile für sich. Und dann die Lehrstunden, die wir aus dieser aktuellen Geopolitik bekommen, sind die für den globalen Süden, lass uns auf uns projizieren, und sie haben jedes Recht dazu. Sie haben die Rohstoffe, sie haben technologische Führerschaft über China, ESPI-Institut, 66 von 74 Wissenschaftsfeldern dominant. Sie haben die Anlagen, sie haben eine Bildungspolitik, wo sie vor uns stehen, wenn wir jetzt mal Richtung China schauen, aber auch Richtung Russland übrigens. Und die Voraussetzungen, dass sie auch ohne den Westen leben können, sind heute sehr, sehr gut. Das war vor 10 Jahren noch ganz anders. Und wir haben uns der Realität nicht gestellt. Und für mich sind diese Auseinandersetzungen, die wir jetzt haben, welche, die haben, und lass mich das kurz entwickeln, die haben nichts mit Demokratie, Menschenrechten und Werten zu tun. Sondern es geht um das Thema Energie. Ohne Energie geht nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Und die USA haben es begriffen. Dieser softe Regime Change, der in Venezuela stattfindet, bedeutet, dass man die größten Ölreserven unter die eigene Kontrolle, das heißt nicht für den eigenen Verbrauch, aber unter die eigene Kontrolle bringt, dass man das ist ein Machtinstrument, was da gespielt wird. Der Iran hat die drittgrößten Ölreserven. Und damit versucht man natürlich den globalen Süden, der immer besser reüssiert, der der Wachstumstreiber der Weltwirtschaft ist, einzupflegen und zu kontrollieren. Darum geht es.
Das ist die Abstraktion. Eine Frage, ja. Ist es ein Frontalangriff in erster Linie auf China, was ja einige sagen, weil China natürlich schon eine gewisse Abhängigkeit hat, beziehungsweise die USA, ja, wenn man mal drauf schaut, denen ist die Straße von Hormuz wahrscheinlich nicht egal, aber unterm Strich im Vergleich zu Japan, Südkorea, ist man dann halt doch relativ unabhängig, hat selber viel Öl. Also ist das ein Frontalangriff auf China, vielleicht sogar noch auf, wie du sagst, ja, mehr?
Es ist ein Frontalangriff auf China, aber auch auf die Strukturen von BRICS, auf die gesamten Strukturen, die der globale Süden derzeit etabliert. Und da versucht man, Flöcke dazwischen zu hauen. Dabei spielt Israel für den Nahen Osten und die Kontrolle. Der Botschafter Israels, Huckabee, hat ja auch jetzt von Groß-Israel gesprochen und damit die Träume von Herrn Netanyahu befördert. Das sind Themen. Kontrolle über Ressourcen bedeutet Macht. Dasselbe passt auch für Grönland. Und wenn wir mal den Diskurs, den wir heute in den Medien haben, sehen, dann wird dieses Thema überhaupt nicht beleuchtet. Dann geht man in die Kleinteiligkeiten und etabliert darüber Narrative. Das ist das große Spiel, was gespielt wird. Und so war das übrigens schon immer. Und ich möchte hier gleich bezüglich der Kommentare eins sagen. Wer mich hier versucht zu vereinnahmen, pro Trump oder contra Trump oder pro Israel oder contra Israel, nein, es ist eine Bewertung der aktuellen Lage mit einer Prognose, mit einer Analyse, was die Treiber sind und einer Prognose, was daraus passiert. Und der Versuch, der immer wieder in Kommentaren gemacht wird, mich irgendwo zu verorten, auf der Seite von einer politischen Partei oder für ein Land oder gegen ein Land, ist Blödsinn. Wir müssen differenziert die Dinge anschauen. Und Trump hat gute Dinge für die USA gemacht, nicht notwendigerweise für die Weltwirtschaft. Und diese differenzierte Betrachtung ist Ausdruck immer der Bereitschaft, Lösungen zu finden, weil nur die Sachlichkeit und die differenzierte Betrachtung eröffnet die Möglichkeiten für nachhaltige Lösungen. Und alles andere ist Nonsens. Wir bewegen uns in so bildungsfernen Diskursen mittlerweile, dass es mich erschüttert. Und die Aufgabe eines Chefvolkswirts, eines Chefanalysten ist die, sich der Sachlichkeit zu stellen und nicht der Parteilichkeit.
Starkes Statement, Volker, deswegen schätze ich dich auch sehr. Bei Trump sieht man das ja immer sehr schön. Entweder für viele ist er der Teufel oder er ist der Heiland, der unfehlbar ist. Das
Mario,
gibt ja auch noch einiges dazwischen, Gott sei Dank.
Genau so, lass mich das so ausdrücken. Immer dann, wenn die Politik ein Bild malt, weiß-schwarz, die Achse der Guten, die Achse der Bösen, Bush damals und ähnliche Dinge, dann wissen wir, jetzt wird es gefährlich. Das Menschliche ist einem Phalanx an Grautönen. Und das Ziel muss es sein, es zu den hellgrauen Tönen zu bringen. Weiß und schwarz sind göttliche Größenordnungen und Menschen sind nicht göttlich. Und wir haben uns so weit davon entfernt. Also ich habe eine Schulbildung erfahren, da muss ich einfach mal sagen, wo wir sehr stark auf Abstraktion, Rationalität und Sachlichkeit richtig getrimmt worden sind. Dafür bin ich meinen Lehrern heute noch dankbar am Jondrus-Gymnasium in Wedel. Und was wir heute erleben, ist eigentlich die Negation genau dessen. Und das ist die Negation des Zeitgeists der Aufklärung. Ultimativ, das ist die höchste Abstraktionsstufe. Also wir sollten mal wieder dahin zurückkommen und dann werden wir auch sehen, dass wir bessere Lösungen finden als die, die wir jetzt vermeintlich in den letzten 20 Jahren gefunden haben. Denn der Status, den Europa und Deutschland hat, hat damit kausal zu tun. So, das war genug.
Volker, lass uns mal jetzt kurz durchgehen, wie wir da wieder rauskommen. Denn jetzt wollen wir alle unterm Strich gute Lösungen haben. Vielleicht eine Frage zum Iran. Jetzt will ich nicht das Völkerrecht hier komplett in Frage stellen, aber jetzt sehen wir es einfach mal ganz nüchtern. Ist es nicht auch eine Chance für die Region? Denn wir wissen ja, dass der Ayatollah nicht gerade der größte Menschenfreund war und die Menschen im Iran ja auch durchaus Hoffnung gerade haben. Also kann es nicht auch ein positives Ende finden?
Natürlich.
Was da natürlich zwischendrin alles kaputt geht, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber es ist ja auch eine Chance, oder?
Ich finde das wunderschön,
auch für die Region,
dass du diese Frage stellst, weil das ist genau diese differenzierte Betrachtung. Wir können einmal über das Völkerrecht gehen, dann haben wir eine klare Lage, dieser Angriff war völkerrechtswidrig, Punkt. Wir können aber auch natürlich vom potenziellen Ergebnis ausgeben. Das heißt, was heißt es eigentlich, wenn diese Aktion erfolgreich ist und der Iran sich vom Mullah-Regime entfernt und damit dem Iran andere Möglichkeiten gegeben werden, auch ohne Sanktionen zu reüssieren. Herr Felbermayr jetzt als Ökonom hat davon gesprochen, wenn das alles passierte, dann hätte das einen sehr positiven Impact auch für uns, für die deutsche Volkswirtschaft. Aber reden wir mal von den Menschen, dann könnten wir natürlich diese Situation dort neu gestalten. Da muss man mal sehen, welche Rolle spielt Israel. Wird das Groß-Israel, wo man dann eher kolonial in den Drittländern agiert? Das ist alles offen. Aber theoretisch gibt es natürlich die Perspektive, dass sich die Situation dadurch in eine neue stabile Lage entwickelt, mit Perspektiven für die Menschen. Und wie gesagt, insofern braucht man immer eine differenzierte Herangehensweise, um hier der Sachlichkeit gerecht zu werden.
Glaubst du, dass die USA und Israel vielleicht auch noch zusätzlich, dass die den Regime-Change wirklich wollen? Also wollen sie ihn wahrscheinlich, aber dass das quasi das Ziel ist? Also über Bodentruppen wird ja auch schon spekuliert, das gilt ja als eher unwahrscheinlich, wenn wir jetzt mal den Libanon zum Beispiel außen vor lassen. Glaubst du wirklich, dass die das forcieren werden oder ist es eher so eine Hoffnung nach dem Motto, jetzt haben wir hier den Teppich ausgerollt oder jetzt haben wir mal ein bisschen das Ganze angestochen und dann kommentieren wir es von außen? Also wie realistisch ist das wirklich aus deiner Sicht?
Realistisch ist es, einfach nur auf? Packen wir eine Wahrscheinlichkeit drauf, 25% in etwa. Und natürlich ist es so ein Versuch, ähnlich wie Venezuela, wo man nicht mit Boots, man war kurz mit Boots on the ground da, man hat das ganze System gedreht, verändert, dass man jetzt Einfluss auf dieses System hat, aber das System, die Ökonomie und die Gesellschaft dadurch schon auch die Chance hat, am Ende freier als zuvor zu sein und sich besser zu entwickeln. Also diese Möglichkeiten stehen da im Raum. Das muss man wieder vom Ergebnis her sehen. Und ich denke, dass man einen ähnlichen Ansatz auch zumindest theoretisch im Kalkül hat in Washington und in Tel Aviv. Der ist aber nicht humanistisch geprägt. Der ist nicht altruistisch geprägt, sondern der ist hegemonial geprägt, muss man ganz deutlich sagen. So wie es in Venezuela Hegemonialpolitik ist, ist es auch da Hegemonialpolitik. Aber für die Menschen kann das, wenn das Ziel erreicht wird, kann es unter Umständen sehr viel besser sein als das, was man aus der Vergangenheit kannte, ja.
Wie kommen wir da jetzt raus? Also wenn ich jetzt mal ganz nüchtern drauf schaue, dann ist das, was Iran gemacht hat, sicherlich eine Verzweiflungstat, was vielleicht auch die Angst gerade schürt, denn jetzt hier sämtliche Golfstaaten zu bombardieren, war jetzt spieltheoretisch vielleicht nicht die schlauste Option, denn man hat ja jetzt da gefühlt alle gegen sich und das ja, ist ja schon eine mächtige Allianz. Also wo führt das hin? Das ist ja eigentlich schon gefühlt eine Eskalation, die ja, ein bisschen unberechenbar erscheint.
Ich sehe das etwas differenziert.
Aber auch schon eine Hilflosigkeit, oder?
Vielleicht ja, sogar also schon. Wie gesagt, wir sind in diesem Thema, wo das Risiko der Eskalation enorm hoch ist. Aber mein Eindruck ist, dass das sehr differenziert auch wieder betrachtet wird von den Golfstaaten selber. Was hier primär passiert ist, ist, dass die amerikanischen Basen in den Golfstaaten angegriffen worden ist. Dabei gibt es auch immer leichte Kollateralschäden. Das wird im Moment meines Erachtens von den Ländern akzeptiert. Aber natürlich ist eine solche militärische Aktion des Iran nicht geeignet, grundsätzlich die Verhältnisse zwischen diesen Ländern zu optimieren, sondern da bauen sich Mauern auf durch solche Politik. Aber bisher ist das sogar, da gab es gestern auch eine schöne Sendung im Fernsehen dazu, unter Völkerrechtsgesichtspunkten, wenn es die US-Basen vor Ort sind, die involviert sind in den Angriff, dann ist das völkerrechtlich mit hoher Wahrscheinlichkeit legitim. Aber das ist nicht das Thema. Am Ende wird keiner hier mehr über Völkerrecht diskutieren, sondern das ist die Frage jetzt der Dynamik, die sich innerhalb dieser Krise entwickelt. Im Moment ist es eine Eskalation, auch sind Truppen jetzt in Südlibanon seitens Israels. Dann sehen wir, es weitet sich alles in der Tendenz aus, aber es ist noch kein Chaos. Aber das Risiko der Eskalation, das beginnen diese Märkte im Moment zu bewerten. Ich wünsche uns die Rationalität, dass wir diese Situation in den Griff bekommen. Nochmal, der Nahe Osten spielt eine dramatische Rolle. Wir haben es im Helmer-Report heute mal auch kurz gebracht, welche Länder hier versorgungstechnisch sehr stark betroffen sind. Also jetzt auf Sicht von einem Monat, zwei Monate, hat das noch keine dramatischen Auswirkungen, weil Reserven vorhanden sind, weil es Alternativen gibt. Aber wenn es länger andauert, dann wird das Ungemach für die gesamte Weltgemeinschaft sehr, sehr dynamisch.
Wer müsste jetzt rational handeln aus deiner Sicht? Denn Trump hat ja schon angekündigt, also 4 Wochen, dann die große Welle kommt noch, dann noch andere Sachen wie Dreck rausprügeln und so, das will ich jetzt gar nicht genauer kommentieren. Das nicht zu machen wäre rational, oder wäre es rational vom Iran zu sagen, na gut, okay, Hände hoch. Also zum Beispiel China steht da ja relativ, würde ich mal sagen, souverän an der Seitenlinie. Was wäre denn rational? Wer müsste sich wie verhalten aus deiner Sicht? Dass man da jetzt...
Lass mich erst mal die US-Situation analysieren. Ich glaube, dass man, ich hatte eingangs darüber gesprochen, kein Ziel definiert, keine Exit-Strategie finalisiert für sich. Ich sehe das Risiko, dass die USA im Moment vor einer Situation stehen, die sie so nicht gewollt haben. Sie sind davon ausgegangen, dass die Enthauptungsschläge so dramatisch sind, weil auch die Führungsriege, eben, ich glaube, 49 Personen insgesamt des Iran ausgeschaltet worden sind, dass damit das System zügig in sich zusammenfällt. Das ist nicht der Fall. Und sie haben keine Exit-Strategie. Ich bin also nicht, bei den USA sehe ich nicht unbedingt die Fähigkeit jetzt, hier zurückzutreten ohne massiven Gesichtsverlust. Und da Herr Trump immer gewinnen will und diesen Gesichtsverlust auch vor dem Hinblick der Midterms nicht akzeptieren will, ist die Chance sehr hoch, dass sich dieser Konflikt erstmal weiterentwickelt. Also ich sehe von Seiten der USA und auch von Seiten Israels kaum die Chance der Entspannung. Im Grunde genommen ist die einzige Chance zu entspannen, dass die nächsten Schläge der USA so massiv sind, dass der Iran einknickt. Das wäre eine realistische Option, diesen Konflikt zeitnah zu begrenzen. Ob das möglich ist und ob das auch am Ende ultimativ von Peking und Moskau zugelassen wird, weil der Iran spielt eine wichtige Rolle im Modell Seidenstraße, Belt-and-Road-Initiative, BRICS, ist eine zweite Frage. Und da liegt dann eben das Risiko der Ausweitung in Richtung eines Weltkriegs. Also im Moment sind die Chancen schwer einschätzbar, dass es hier zu einem zeitnahen Ende kommt. Und Trump rudert ja auch schon bei den 4 Wochen zurück. Es könnte auch länger dauern. Und wenn wir dies, im Englischen heißt das Posturing, wenn man sagt, ja, wir haben so viele Waffen. Nein, das haben sie nicht. Europäische Waffenlager sind wegen der Ukraine-Krise sehr, sehr angespannt. Und das ist die höflichste Form, in der ich es aussprechen kann. Und auch die US-Lager sind nicht so bestückt, wie Herr Trump sie im Moment darstellt. Das heißt, die Stresszustände nehmen zu. Und wenn Stresszustände zunehmen, ist die nächste Eskalationsstufe, dass man die nächsthöhere Waffenstufe wählt. Und diese ganzen Themen stehen potenziell im Raum. Ich wünsche mir, dass sie nicht kommen. Ich wünsche mir, dass ich so sehr wie nie in meinem Leben zuvor, dass ich mich irre in meiner gesamten Analyse dieser Situation. Aber ich sehe im Moment eben nicht den schnellen Exit, nein.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wäre eigentlich der Best Case, okay, der Druck wird hochgehalten auf den Iran und er bricht, knickt relativ schnell ein. Das klingt ein bisschen nach Hoffnung.
Und Wunschdenken.
Ja, gibt es einen anderen Best Case, sehen wir nicht oder siehst du nicht?
Nein.
Schwierig.
Das große Problem ist, dass durch diese Verhandlungstaktiken der USA, das war damals übrigens auch beim Ukraine-Krieg so, mit Istanbul torpediert und jetzt im Juni letzten Jahres, man führt Verhandlungen, man kommt voran, dann der Militärschlag, jetzt dasselbe nochmal. Wie ernst kann man die USA denn überhaupt noch nehmen, wenn es jetzt wieder zur Verhandlung kommt? Dieses Gefühl auf der anderen Seite von Misstrauen, dass es wieder nur eine Scharade ist, um Zeit zu gewinnen, um dann die nächste Falle zu stellen. Übrigens auch ein Thema, was Professor Jeffrey Sachs aktuell in seinem Interview dargelegt hat. Ich kann das nur empfehlen bei Judge Napolitano. Dieses Risiko ist enorm hoch, dass damit eben die Werthaltigkeit von Gesprächen, von Diplomatie mit den USA entkernt worden ist. Und da muss Europa sich jetzt auch mal fragen, wo man sich jetzt versammelt und wie man sich versammelt. Auch Herr Merz war auf seiner Washington-Reise. Wenn wir das Ganze so decken, dann gilt das, was für die USA gilt, auch für Europa. Was heißt das für das Potenzial, das wir in der Weltdiplomatie spielen können? Das sind alles Fragen, die werden heute nicht im Mainstream bedient, aber sie sind von eklatanter Bedeutung.
Aber man muss auch eins sagen, die USA stehen natürlich schon als stärkste Kraft da, auch natürlich mit Potenzial, sich jetzt nicht nur unbeliebt zu machen, sondern vielleicht auch unglaubwürdig zu machen. Trotzdem, man hat es jetzt auch gesehen, jetzt haben wir lange gehört, ah ja, der Dollar ist am Ende und die USA sind am Ende. Wo fliehen alle hin? Jetzt in den Dollar, in US-Staatsanleihen, US-Aktien haben sich auch ganz gut gehalten, weil man natürlich auch weiß, dass die USA von Öl und Co. nicht so abhängig sind. Also aus Sicht der USA jetzt mal ganz primitiv analysiert, wird Trump sagen, ja, wir machen alles richtig, oder? Wir sind die Stärksten und setzen uns durch. Jetzt mal ganz schlicht betrachtet.
Jetzt kommen wir wieder auf das Ding, wo man sagt, Helmer ist ein Trumpianer. Ja, Trump macht vieles richtig für die US-Wirtschaft, für das Thema Energie, nachhaltige Versorgungssicherheit, Potenzial an der vierten industriellen Revolution, prägend teilzunehmen. Und ja, der Dollar ist wieder gefragt. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert über die letzten 13 Monate, wie der Euro ansteigen kann, obwohl wir im relativen Vergleich immer weiter verfallen gegenüber den USA. Die USA werden losgelöst. Nochmal, die USA werden durch diese Konflikte nicht untergehen. Sie werden Realität bleiben und sie sind ein massiver Machtfaktor. Der Machtfaktor, der sich erodiert, ist Europa. Der Machtfaktor Peking wird bleiben. Der Machtfaktor Moskau wird bleiben. Der Machtfaktor Washington wird bleiben. Aber Europa, der Machtfaktor, der zerfällt vor unseren Augen. Etwas, was mir unendlich wehtut. Aber ich komme um diese Analyse nicht herum, weil die Vergangenheit zeigt uns das doch, dass man uns nicht mehr ernst nimmt. Und das bedeutet am Ende auch, dass unsere Unternehmen, die wir hier haben, die wir ja auch außenwirtschaftspolitisch vertreten müssen, dass die diesen Potenzialverlust auch sehen. Und das ist für diese Unternehmen nicht positiv. Damit erhöht sich der Anreiz, sich eher in andere Regionen zu bewegen, wo die Interessen der Unternehmen besser vertreten werden können. Das sind im Moment softe Punkte, die werden alle nicht diskutiert, die spielen aber eine Rolle. Mhm. Und von daher die Gefahr, dass Europa und auch der Euro viel stärker unter die Räder kommen, als wir uns das derzeit vorstellen können, ist real.
Ist die Luft bei Gold und Silber jetzt schon raus? Ist es nur eine Liquiditätssache oder ist vielleicht auch schon einfach wirklich jetzt Anschlag? Wie siehst du das Ganze? Denn da haben wir jetzt auch einen Abverkauf gesehen. Erst natürlich ist noch Geld reingeflossen, aber bei der Lage könnten ja eigentlich oder müssten die 6.000 bei Dollar eigentlich nicht mehr weit sein, oder? Wenn man sich das Ganze anschaut.
Also das Thema Liquiditätspräferenz bleibt groß. Aber in dem Moment, wo, sagen wir, die Wunden geleckt sind aus den anderen Positionen, Verlustposition, wird es wieder eine Allokation in diesen Sektor geben. Nochmal sind die Währungen ohne Fehl und Tadel. Und sie haben eben auch jetzt in der Krise Kryptoanlagen massiv outperformed. Die Kryptoanlagen haben als Versicherung in dieser Krise nicht funktioniert. Edelmetalle sehr wohl. Und bei Silber gibt es noch die Story zusätzlich, dass wir eben über KI und Robotik eine industrielle Nachfrage haben werden. Und dieses Thema kommt, auch wenn jetzt Investitionspläne abgeschmolzen werden, weil dafür gar nicht die Energiemäntel vorhanden sind, bei OpenAI zum Beispiel, dann findet das trotzdem alles statt und der Verzehr an diesen Rohstoffen geht weiter. Und bei Gold ist es so, ich sehe Ende des Jahres 26 oder 27 ein quasi EQ, keine Währung, das ist Ersatzmittel. Eine Art EQ, was der Vorläufer vom Euro war, im Bereich des globalen Südens eine Verrechnungseinheit, um sich vom Westen weiter zu isolieren. Das wird passieren. Und diese Verrechnungseinheit ist Edelmetall- und Rohstoffbasiert. Damit schafft man die Glaubwürdigkeit in der Akzeptanz als Transaktionsmittel. Und das sind die Dinge, die hier auch durch diese Krise noch weiter forciert werden. Die Notwendigkeit aus dieser Konstellation heraus, die sich jetzt geopolitisch ergibt, das zu tun, erhöht sich dynamisch. Und die Vorbereitungen laufen, das kann ich dazu sagen. Also von daher ist das etwas, was uns in der näheren Zukunft erreichen wird. Und das bedeutet, dass die Nachfrage nach Edelmetallen weiter hoch bleiben wird. Und damit bleibt die Buy-the-Dip-Strategie hier absolut intakt.
Sehr gut. Das Thema Dritter Weltkrieg, ich weiß, das ist sehr absurd, darüber zu sprechen, aber ich will es noch ganz kurz ansprechen. Wie fürchtest du denn, wenn sowas kommen sollte? Du hast vorher, glaube ich, gesagt, 10% Wahrscheinlichkeit. Wie würde aus deiner Sicht sowas passieren? Wie es oft in der Geschichte passiert ist, dann durch blöde Zufälle, dass sich Sachen hochschaukeln oder dass, sag ich mal, irgendwas passiert, was halt vielleicht dann gar keine Absicht ist. Oder also normalerweise, dass jemand auch wirklich Interesse daran hat, weil eigentlich kann ja niemand Interesse daran haben, oder?
Nein, niemand hat daran Interesse, aber es geht nachher immer um existenzielle Fragen. Und das ist das der entscheidende Punkt. So wie Moskau sagt, dass für uns ist die Ukraine existenziell. Wir haben gesagt, nö, ist es nicht. Ja, jetzt sind wir in der Situation und wir haben Eskalation. Und wenn in dieser Eskalation dann Zufälle passieren, den anderen die eine Seite in einen Zugzwang bringen, dann kommt die nächste Eskalationsstufe in der Waffentechnologie und dann sind wir irgendwann da. Und das ist genauso jetzt vielleicht im Bereich des Nahen Ostens. Das ist ein Hotspot. Da wird viel über die Weltökonomie entschieden, in dieser Region, was die Ressourcen anbetrifft. Und wenn hier eine bestimmte Schwelle überschritten wird, dann kann das eine oder andere Land, es könnte sogar China sein, das bisher sich aus allen militärischen Konflikten zurückhält, sagen so, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es um die Existenz unseres Modells, unseres Geschäftsmodells, unserer Zukunftsfähigkeit geht. Und dann könnten Dinge passieren, die von allen Seiten eben nicht richtig eingeschätzt worden sind, die dann eine solche Konstellation eines Dritten Weltkriegs zur Folge haben können.
Volker, kommen wir langsam zum Ende. Vielleicht mal die konkrete Einschätzung jetzt. Jetzt stehen wir gefühlt am Scheideweg. Also jetzt kennen wir dieses Spielchen. In 2-3 Wochen ist vielleicht alles vorbei. Vielleicht haben wir jetzt noch eine Korrektur von 5 oder maximal 10%. Dann wäre eigentlich der Weg frei, würde ich jetzt mal behaupten, wenn es jetzt halbwegs glimpflich ausgeht, dann ist vielleicht auch noch eine Monster Rally drin in diesem Jahr. Auf der anderen Seite, du hast vorher gesagt, wenn es jetzt schief läuft, dann können wir vielleicht auch eine richtig scharfe Korrektur sehen. Worauf schaust du jetzt, dass man vielleicht sagt, okay, wenn du hast gesagt, vorher die Geopolitik, Hormuz, jetzt LNG-Produktion in den Golfstaaten, die teilweise eingestellt wird. Wann würdest du sagen, jetzt in den nächsten Tagen, dass man vielleicht sogar short gehen muss, wenn sich gewisse Sachen nicht positiv entwickeln? Ist das dann vielleicht sogar ein Muss, dass man in dieser Lage absichert?
Also Absicherung schafft die Chance, rational zu handeln. Das ist der erste Punkt. Und ich glaube, das ist das, was im Moment passiert. Die Leute ziehen die Notbremse, deswegen haben wir die aktuelle Bewegung, um dann erstmal diesen Status gesichert zu haben und nicht in einer emotionalen Situation gefangen zu sein, dann nachher am Tiefpunkt abzubeißen. Ich bin ein Optimist. Also ich werde in die Schwäche jetzt noch nicht, aber es kann morgen der Fall sein, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln. Ich werde definitiv in die Schwäche zukaufen, weil es gibt eine Lehre. Unternehmen überleben Weltkriege, Hyperinflation, Währungsschnitte, alles. Sie müssen aber unverzichtbar in ihrem Geschäftsmodell sein für die Grundversorgung der Welt. Und in diese Modelle werde ich investieren, weiter. Und für mich beispielsweise, ich habe immer das Spiel BASF 40, 43 kaufen, Richtung 50 verkaufen. War jetzt wieder richtig. Wenn wir jetzt wieder Richtung 40, 43 unterwegs sind, kaufen. Volkswagen 85, 90 kaufen. Microsoft hat jetzt 30% Korrektur. Wenn das noch schwächer geht, kaufen als Beispiel. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Die Welt dreht sich weiter. Wir müssen die Grundversorgung gewährleisten. Und nochmal, das Weltkriegsthema ist nicht mein Basisszenario. Ich hoffe und appelliere an die internationale Politik und alle Player, die auch nur den Begriff Verantwortung und Demut buchstabieren können, dass sie zu Sinnen kommen, um dieser Eskalation Einhalt zu gebieten. Und man soll sich das Negativbeispiel der Ukraine-Krise vor Augen führen. Und die USA wollen raus da. Da ist ja die Erkenntnis schon vorhanden. Mhm. Deswegen ist für mich der jetzige Schritt, der dort gegangen wird, ein wenig geschichtsvergessen, was die jüngere Geschichte anbetrifft.
Wollen wir hoffen, dass die ganze Sache mehr oder weniger gut ausgeht. Ich hätte es nicht besser sagen können, Leute, auf die Chancen schauen, vorwärts denken, nicht rückwärts denken. Und ja, ich lauere auch schon, auch wenn das natürlich bei solchen Themen immer ein bisschen befremdlich ist, wenn man dann über Chancen am Aktienmarkt redet. Aber gut, das ist unser Job. Deswegen sind wir hier, um das alles möglichst nüchtern einzuordnen. Volker, abschließend, wenn wir jetzt in 2 Wochen nochmal sprechen würden, welche 2 Dinge hättest du bis dahin gerne eingetroffen gesehen, dass du sagst, es ist gut gegangen?
Ich hätte gern, dass die USA sich der Realität zuwenden und sich nicht weiter im Narrativ bewegen. Und diese Chance besteht durchaus, Und ich verweise noch einmal in dem Kontext auf die Warnung des Pentagon an Donald Trump, dass die Situation der US-Streitkräfte und der Versorgung mit den notwendigen Mitteln nicht so aufgestellt ist, als dass man hier ein langfristiges Risiko gehen kann. Und ich glaube, dass das am Ende die Größe sein wird, und darauf hoffe ich auch, die Raison in dieses Thema hineinbringt. Das wäre mein Wunsch, dass wir darüber in 2 Wochen reden können.
Volker, herzlichen Dank dir.
Ich danke dir.
Danke für das top aktuelle Update. Und Leute, ich bin sehr gespannt auf eure Einschätzung, eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben dalassen. Und wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr euch und mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Danke, Volker. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.